Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Kaffeekränzchen. Unser Podcast heute mit einer Folge zum 25-jährigen Bestehen der Bike Transalp im nächsten Jahr. Ich bin der T-Racer. Bei mir ist der Reinhard. Hallo Reinhard.
Hallo alle zusammen.
Und wir sind nicht alleine, wir haben eine Persönlichkeit aus dem Mountainbikesport zu Gast. Wir freuen uns sehr darüber, dass du da bist. Holger Meyer, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Holger.
Holger, es soll sich im Groben um das Thema Transalp drehen, zum 25-jährigen Jubiläum, aber wir möchten dich unseren Zuhörern trotzdem im Vorfeld einmal kurz vorstellen. Du bist eine Persönlichkeit des Radsportes seit vielen, vielen Jahren bekannt in der Szene. Du bist ursprünglich gebürtig aus Dortmund, hast da Sportwissenschaften studiert, bist dann irgendwann Mountainbike-Profi geworden, bist dann Cross-Country-Rennen gefahren, warst auch im Ausland, in den USA, in Australien, also in Übersee, bist Journalist, bist Testfahrer vom Bike-Magazin und nebenbei bist du noch Familienvater zweier Kinder und du hast eine Agentur gegründet, die Rasenmäher, zusammen mit deiner Frau Karin. Und ihr habt ein super Rennformat ins Leben gerufen, die Schnitzeljagd in Sölden. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, auch die Knödeljagd in Gröden, in Wolkenstein. Das ist eine Vita, die ist lang. Du bist schon lange, viele Jahre, ich habe dich selbst oft gesehen als Marschall. War als Motorradmarschall bei der Transalp mit dabei und bist ja auch nicht zu schade, das ein oder andere Mal Moderation zu machen auf der Bühne. Also du bist quasi mit allen Wassern gewaschen und hast viel erlebt. Wir freuen uns, dass du da bist und dass du uns vielleicht die ein oder andere Anekdote aus deinem Leben oder insbesondere zu dem Thema Transalp-Teilnahme erzählen kannst. Nebenbei, deine Frau Karin hat ja sogar, glaube ich, das ein oder andere Mal sogar die Transalp in frühen Jahren gewonnen.
Ja, super. Also T-Racer, da hast du sehr gut recherchiert. Also ich hätte es nicht kürzer fassen können, mein bisheriges Mountainbike-Leben. Hast du ganz gut auf den Punkt gebracht und ja, ich freue mich, dass ich ein bisschen erzählen kann und ich glaube, was auch für die meisten dann tatsächlich am Ende ganz interessant ist, ist halt, wenn man so ein bisschen den Vergleich sieht von Bike Transalp, wie das angefangen hat und wie das Rennformat jetzt ist und wie sich das so über die 25 Jahre einfach entwickelt hat. Also allein was jetzt Fahrräder angeht, was Mentalität der Leute angeht, was Teilnehmerzahlen und Strecken angeht, also das kann man, glaube ich, also da könnte man jetzt mehrere Podcasts, glaube ich, drüber machen, aber wir probieren das genauso kurz und knackig zu machen, wie du gerade das Intro über mich gemacht hast.
Ja, du hast das gerade schon angesprochen, das ist interessant, wie die Mentalität der Teilnehmer seit Anfang bis jetzt, was hat sich da geändert, deiner Erfahrung nach?
Also im Prinzip ist schon der Grundgedanke, boah, ja, super, wir müssen irgendwie über die Alpen und wenn es gut läuft, machen wir es sogar schnell oder bleiben in dem Zeitlimit. Aber am Anfang war das natürlich ein komplett neues Format, so ein Etappenrennen über die Alpen. Das hat ja damals der Uli Stanzio ins Leben gerufen. Und
Holger, darf ich kurz eingreifen, fragen, ja? Bist du von Anfang an dabei, also wirklich von der ersten Transalp oder seit wann bist du da eingestiegen?
Ja, tatsächlich. Bei der ersten Transalp, das müsste dann 98 gewesen sein. Da habe ich im Vorfeld, also ich war irgendwie mit zum Bike-Testen und da war der Uli Stanzio noch Herausgeber vom Bike-Magazin und dann hat er mir von seiner Idee erzählt, ein Rennen über die Alpen zu veranstalten und dann habe ich gesagt, boah, das hört sich cool an, aber ich bin ja damals noch eher Downhill-mäßig unterwegs gewesen und dann habe ich schon von Anfang an gesagt, du, für mich wäre das nix, für mich, also mich brauchst du eigentlich nur anrufen, wenn du jemanden mit dem Motorrad brauchst, da hätte ich Lust zu. Und dann hat das so ein bisschen gedauert, weil die ursprünglich hatten sie gedacht, sie machen das Rennen so, Start ist irgendwo in Mittenwald und dann Ziel ist am Gardasee und jeder kann sich da so überlegen, wie er das am schnellsten bewerkstelligt oder wie viel Schlaf er braucht und hatten das gar nicht unbedingt als Etappenrennen geplant. Und dann
das ist ja interessant. Das ist ja interessant, weil das ja im Moment gerade wiederkommt, ne? Also die Bikepacking-Geschichte.
Ja, genau. So, ja, genau.
Total.
Ja, genau. Und das war eben, aber damals war das dann auf, natürlich auch mit so einer Angst behaftet, als wenn du als Veranstalter dann die Leute losschickst und ja, was ich, die sind dann irgendwo in Bergnot geraten, die, weil einfach ein Schneesturm kommt oder sowas. Und das waren so die motiviertesten, haben ihm halt gesagt, ja, ich schlafe gar nicht, ich fahre komplett durch. Und das ging natürlich nicht und dann haben sie sich das halt so, haben sie das Format so ein bisschen weitergedacht und sind dann letztendlich auf diese Etappenlösung gekommen, was ja auch ein super, super Produkt ist, weil du einfach 7 Tage lang über die Alpen radelst und jeden Tag einen anderen Etappenort hast und somit auch ein bisschen mehr kennenlernst und siehst von dem Ganzen, gell?
Bist du denn von Anfang an als Marschall, als Motorradmarschall dann auch dabei gewesen?
Also nee, ja, dann muss ich dann noch ein bisschen ausholen. Pass auf, wenn dann es verging die Zeit und dann war auf einmal, ja, es gibt jetzt diese Bike Transalp und dann hat mich der Uli auch angerufen und hat gefragt, du, ich bräuchte jemanden mit dem Motorrad und kannst du da Schlussfahrer machen? Dann habe ich gesagt, ja, du, also alles, wenn ich da legal mit der Enduro über die Alpen fahren darf, mache ich auch Schlussfahrer. Logo, ist doch, keine Ahnung, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Und dann ist der Uli damals mit dem Motorrad noch vorausgefahren und ich bin quasi als Letzter hinter den letzten Teilnehmern gefahren. Und das führt jetzt eigentlich automatisch auch zu dem, was ich vorhin angesprochen habe. Da waren halt Holländer dabei, die waren alle komplett im orangefarbenen Trikot, Team Oranje. Und die sind noch nie vorher einen Berg hochgefahren. Und die mussten halt jetzt irgendwie über die Alpen kommen. Und dann war, mein Auftrag war natürlich, ich muss quasi wie die Schäfchen, also ich muss die Schäfchen vor mir hertreiben und ich muss da hinterherfahren. Und dann waren die natürlich irgendwann total genervt, weil ich hatte damals so ein Zweitakter, so ein echt lautes Moped. Und
dann habe ich gesagt, ja, du, das kann ich Holger, mir vorstellen.
Holger, hier ist doch schöne Alm. Kannst du da einkehren? Ich kaufe dir einen Apfelstrudel und ein bisschen Cappuccino und dann wartest du einfach, bis wir back oben sind, oder? Und ich gesagt, ja, geile Sache, machen wir so. Dann bin ich halt nicht immer schön eingekehrt und habe den Fahrern einfach ihre Ruhe gelassen und bin dann so, weißt du, wenn du jetzt einen langen Anstieg hast, 1000 Höhenmeter, dann weißt du ja ungefähr, okay, die brauchen da 2,5 Stunden oder sowas oder 2 Stunden, wenn sie langsam sind. Und dann bin ich halt nach 1,5 Stunden bin ich halt mit dem Motorrad schnell hinterhergefahren und dann, wenn ich es wieder ein hatte, war wieder gut.
Da waren die auch ein bisschen entspannt. Wann war das ungefähr? War das 2000, 2001, 2005?
Nein, das war 98
war die richtig, erste. Das wirklich bei der ersten, okay.
Ja, das war schon die erste. Da war ja auch noch, war so ein bisschen, das war auch noch viel mehr so ein Camp-Charakter. Weißt du, dann sind die Leute, abends sind dann alle, natürlich alle zur Pasta-Party gegangen und viele haben einfach im Zelt geschlafen oder in den Massenlagern. Und ich meine, wenn du das jetzt wieder, wenn du jetzt einen Sprung machst in die Neuzeit, jetzt sind alle, weißt du, mit Teambetreuer oder mit dem Wohnmobil unterwegs oder es ist alles schon im Vorfeld gebucht und sehr starke, also die Infrastruktur hat sich komplett gewandelt, gell? Die Leute sind halt viel mehr Rennfahrer jetzt als damals eben Abenteurer, sage ich jetzt mal.
Aber es war damals ja auch schon Rennen, ne? Dann das erste. Also
mit Startnummer und ja. Logo, und die sind, die ersten sind ja auch da die Berge hochgedonnert und haben halt da auch echt Rekordzeiten für die Etappen gebraucht. Aber eben, es hat sich brutal weit auseinandergezogen. Also es war teilweise so, dass wir mit den Schlussleuten als wirklich nach Zielschluss ins Ziel gekommen sind. Also teilweise 20 Uhr, ich glaube, die späteste Zielankunft, die ich hatte, war mal 22 Uhr. 30 irgendwo in Naturens oder so. Da waren dann zwei dabei, die gesagt haben, nein, wir wollen es aber schaffen, wir wollen es aber schaffen. Und die wurden dann am Ende von der Rennleitung natürlich eigentlich rausgenommen, weil das nicht, also die waren sowieso übers Zeitlimit hinaus, aber die wollten halt die Strecke fahren. Aber du bist halt dann irgendwann im Dunkeln in den Bergen unterwegs und das ist ja eigentlich nicht das, was du haben willst. Aber also die Stimmung in diesem hinteren Fahrerviertel, sage ich jetzt mal, das war schon immer super gut, weil die waren total entspannt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite waren die natürlich auch immer körperlich am Limit, weil das halt schon lange Etappen sind, wenn du 3000 Höhenmeter fahren musst und das täglich oder so, das ist natürlich schon, das zehrt natürlich schon, aber da gibt es halt echt ein paar lustige Anekdötchen, auch aus Florida war mal ein Pärchen dabei, die haben auch, oh my God, there's mountains everywhere. I don't know, we were training in the sump. There was no mountains. Und die fragen dann am zweiten Tag, oh, does it go on like this tomorrow as well? Und dann musst du natürlich so ein bisschen schmunzeln und sagen, ja. Ich weiß, was da noch kommt.
Wie viele Starter waren denn da so ungefähr? Mal 98. Ungefähr. Hast du eine Ahnung? 200, 500, 1000, 1500 oder gibt es da irgendeine?
Da bin ich jetzt echt überfragt. Also, ja. Bevor ich dir jetzt einen Quatsch erzähle, also ich weiß, es war ja mal so eine Zenitzeit, da waren ja wirklich 1200 Teilnehmer. Gell? Also, da war das Ding einfach bumsvoll und innerhalb, wenn die Anmeldung aufging online oder so, dann haben die Leute Schlange gestanden und dann war das ratzfatz ausverkauft, das Ganze. Das ist jetzt ja ein bisschen entspannter und ich glaube, dass es damals auch noch nicht so ganz so wild war. Aber ich würde sagen, 500 waren da sicher dabei. Mhm. 500 waren da sicher dabei. Ja.
Bist du denn in irgendeiner Form an der Streckenauswahl beteiligt als Motorradmarschall oder als jemand, der mit der Enduro mitfährt? Oder kann man von ausgehen, da wo ich mit dem Mountainbike langkomme, da komme ich mit der Enduro schon längst mal lang?
Ich bin da nicht dran beteiligt an der Routenplanung. Also Routenplanung ist, glaube ich, immer, gut, das macht jetzt der Marc Schneider, das hat früher der Uli selber gemacht und das ist natürlich schon ein bisschen auch immer von den Etappenorten abhängig. Die sagen dir, okay, da darfst du fahren, da dürft ihr nicht fahren mit 1000 Leuten, da ist Nationalpark oder da ist Naturschutz oder, also es gibt dann schon auch eben Strecken, wo die Motorradmarschalls eben nicht durchfahren dürfen, wo man dann einfach improvisieren muss oder eine Umfahrung in Kauf nehmen muss oder ein klassischer Übergang über den Alpenhauptkamm ist ja eigentlich über den Schlägeisspeicher vom Zillertal hoch über den Schlägeisspeicher und dann runter nach Richtung Sterzing kommt man dann raus und da ist auch zum Beispiel ein Fahrverbot für Motorradfahrer gewesen und dann haben wir das immer so gemacht, dass eben einer den die letzten quasi bis zu der Sperrung begleitet hat und der andere am Morgen schon über den Brenner einfach außen rum gefahren ist und dann von hinten quasi entgegengefahren ist, aber eben bevor die ersten Rennfahrer ankommen, dann oben gewartet, bis eben der Letzte auf dem Gipfel ist und dann den Letzten runter begleitet hat, wieder bis ins Ziel.
Wie viele Motorradfahrer seid ihr denn da?
Also das hat auch so im Laufe der Jahre ein bisschen sich verändert und geschwankt. Jetzt sind vom Streckenteam sind es eigentlich nur noch 4 Motorradfahrer. Und zwar habe ich auch meine Position als Schlussfahrer dann irgendwann aufgegeben, war dann eben als Marschall im Feld mal unterwegs und jetzt bin ich mittlerweile vorne weg, also das Streckenteam ist im Prinzip jetzt 2 Motorradfahrer, die eine Stunde vorm Start losfahren und schauen, ob die Streckenbeschilderung passt, ob alles soweit ausgeschildert ist und dann sind 2 Motorradfahrer, die direkt vor dem Feld oder vor den ersten Piloten fahren müssen. Das ist einfach auch ein UCI-Reglement, dass die halt einfach einen Motorradfahrer vorweg haben, damit die Strecke frei ist und damit das soll auch eher laut sein. Also wir hatten ja auch schon mal überlegt, ob man das vielleicht mit einem
Elektromotorrad machen kann. Aber da ist natürlich A, das Problem die Reichweite und B, ist eben da auch wiederum das Problem, das Ding ist dann so leise, dass du eigentlich gar nicht dieses warnende, vorausfahrende Signal gibst und sendest, ne, dass jetzt da eine Rennfahrergruppe kommt.
Aber sind doch auch Ärzte im Moment Motorräder unterwegs, die sind extra genau. Praktisch, ne?
Ja, genau, ja, genau. Also dann gibt es eben dazu gibt es noch das Rescue-Team und da sind, das ist immer ein Duett aus Arzt und Sanitäter. Und die fahren zu zweit mit Motorrädern, also fahren immer im Zweierteams. Und es sind, glaube ich, drei Teams an der Strecke mit Motorrad unterwegs. Also dann nochmal sechs Motorradfahrer, genau. Mhm. Und das ist aber auch interessant. Die Jungs waren, also der eine, ich weiß nicht, ob ihr das Foto mal gesehen habt, der Nopsi. Das hatte ich mit dem Kirsten vom Verlag mal besprochen. Der Nopsi ist auch einer der wenigen, der auch alle Transalps gefahren ist mit dem Motorrad als Sanitäter. Und der ist aber ein Jahr ist er mal fremdgegangen und hat das Ganze dann mit dem Fahrrad gemacht. Also da ist er nicht im Rescue-Team gewesen, sondern hat das als Herausforderung mit dem Rad gemacht. Und die armen Kerle, die mussten ja früher, haben die Ärzte quasi hinten drauf mitgenommen, also auf dem Motorrad hinten auf dem Sozius und dann haben die noch riesige Rucksäcke, wo die ganze Notfallausrüstung drin ist und damit dann auf irgendwelchen hochalpinen Trails unterwegs sein, war natürlich kein Zuckerschlecken. Also da gab es dann schon auch immer wieder mal Ausfälle im Sanitäterfeld.
Dann nimmt man sogar nicht wahr, dass das natürlich auch anstrengend ist.
Sorry. Also ich selber habe da schon Situationen erlebt mit denen, gerade, ich glaube, das waren tatsächlich auch die Sanitäter, die Ärzte, die zu zweit fahren, wenn die dann auch die Trails runterfahren oder hochfahren müssen, die wir als Mountainbiker fahren und da liegt mal ein Baum quer, die haben richtig, richtig zu ackern, diese schweren Maschinen dann darüber zu kriegen. Ich glaube, das wäre alleine auch teilweise gar nicht machbar.
Ja, ja.
Unverhofft ein Baum quer liegt.
Ja, also das ist eben, weil das war ja die Ausgangsfrage auch, davon wird natürlich ausgegangen, dass du mit dem Motorrad die Sachen auch fahren kannst, die du mit dem Mountainbike fährst. Das können die meisten auch, weil es alles gute Enduro-Fahrer sind. Aber klar, es gibt natürlich so Passagen, weißt du, wo dann ja angesagt ist für die Radfahrer, Schiebepassage. Dann kann es gut laufen und das ist eine Schiebepassage, die du mit dem Motorrad gut fahren kannst. Aber wenn das jetzt halt super verblocktes alpines Gelände ist, dann ist halt schon, dann wird das schon anstrengend. Und dann bist du natürlich froh, wenn du wirklich zu zweit unterwegs bist und dir gegenseitig helfen kannst, die Maschine jetzt ein, zwei, drei Felsabsätze weiter hoch zu zerren oder zu schieben. Gell?
Hast du denn als Motorradfahrer jetzt auch schwere Unfälle gesehen, also von den Radfahrern oder wie wirst du dann dazu oder werdet ihr dann zugerufen? Wie läuft das? Also gibt es da irgendwie so einen Notfallplan oder macht das die Ärzte dann für sich?
Ja, also das Rescue-Team, die sind sehr, sehr, sehr gut vernetzt. Das macht der Andi Hamel und der macht das auch schon seit Jahren und ist ja sehr super erfahren. Und der arbeitet immer mit den lokalen Rettungsdiensten zusammen und die haben eigentlich einen Überblick über die ganze Strecke, auch über den ganzen Streckenverlauf und haben auch immer alternative Zufahrtswege, um möglichst schnell zur Unfallstelle zu kommen. Also da ist selbst wenn es mal einen schlimmeren Unfall gibt, ist eigentlich sofort Hilfe da und die Leute werden dann eben meistens dann mit einem Helikopter rausgeflogen, weil das natürlich am schnellsten geht und der Zugriff da am besten ist. Aber die Erstversorgung ist ja auch wichtig und das ist das, was die Jungs auf jeden Fall gewährleisten können.
Hast du eine persönliche Lieblingsstrecke in all den Jahren?
Ich finde, es gibt schon gute und eher langweiligere Sachen. Also ist natürlich jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber ich bin zum Beispiel ein großer Fan, klar von Dolomiten, aber wenn du jetzt so dieses Gesamtpaket siehst, auch Ich glaube, das ist für Mountainbiker und für die Enduro-Fahrer oder Motorradfahrer gleichermaßen so. Also diese Route über Livigno, dann über Bormio, über den Gavia-Pass, Ponte di Legno, dann über Madonna di Campiglio und dann runter Richtung Gardasee. Das ist schon die eindrücklichste, finde ich. Also das ist halt ein eher brennender Dolomiten, aber es ist halt super schön und auch total abwechslungsreich.
Also die Route, die praktisch jetzt 2023 wieder dran ist praktisch.
Ne? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe noch gar nicht auf die Strecke geschaut, aber ich vermute, dass das jetzt dran ist, weil letztes Jahr war es die Ostroute und jetzt haben wir sie dieses Jahr.
Ist dann die West wieder.
Ja, genau. Naudas, Reschensee, genau. Reschensee, Livigno, Livigno, Bormio, Bormio, Malé, Valle del Chiese, Valle di Ledro, Riva del Garda. Super Tour. Geil. Mhm.
Boah. Ja, also aufs Fahrrad und auf geht's.
Ja. Ja, super. Jetzt, wo ich lese, freue ich mich schon.
Ja, die ist seit gestern veröffentlicht, ne, und das ist genau wie du sagst, die Westroute, und die ist ein bisschen wilder als die Ostroute, auch von den Trails, die wir da so fahren dürfen als Teilnehmer. Und ja. Ja, ich glaube, da kommst du als Enduro-Fahrer, insbesondere dieser lange Trail, ich glaube, das sind 700 Höhenmeter oder das vom Gavia-Pass runter, der muss richtig knackig sein. Ich kenne ihn selbst nicht, aber die Streckenbeschreibung verheißt Großartiges, ja. Bin sehr gespannt.
Ja, ja, also das genau. Ist wirklich auch, das ist landschaftlich super und eben, das ist richtig Mountainbiken, das finde ich auch immer wichtig, ne? Wenn du da jetzt eine Woche unterwegs bist in Alpen und die Leute kommen ja wirklich von überall, von Costa Rica, von Amerika, wenn du dann da hinkommst und eigentlich nur auf Radwegen unterwegs bist, dann ist es natürlich nicht so eine Erfahrung, wie wenn du so eine Route wie im nächsten Jahr da geboten bekommst, gell? Also das wird sicherlich sensationell. Da fällt mir auch, auf der Route ist uns auch schon mal was Lustiges, passiert, weil da ist ein Teilnehmer abgestürzt, und zwar vom Passo Gallo Richtung Livigno, und da ist nicht viel passiert. Ich glaube, das war ein Mädel, die hatte sich die Hand dann irgendwie, ich weiß nicht mal, ob sie gebrochen war, jedenfalls wurde die aber auch ins Krankenhaus transportiert und das Fahrrad lag aber noch da, wo es abgestürzt ist. So, und jetzt sind wir, am nächsten Tag war dann Start in Livigno und dann ging es ja wieder über den Trailerpass wieder in diese Region, wo man am Vortag auch hergekommen ist. Und dann hatte ich auf einmal, da war ich noch als Marschall unterwegs, da hat mich der Marc Schneider zur Seite genommen und hat gesagt, Holger, Spezialauftrag, das Rad liegt mitten im Naturschutzgebiet, das muss geborgen werden, kannst du das machen? Da habe ich gesagt, ja sicher, fahre ich hin, ich bin doch so eine Art 007. Und dann bin ich da mit meinem Motorrad hingefahren, habe dann irgendwann das Rad auch gefunden, das lag tatsächlich unten neben dem Fluss, also am Talgrund, dann habe ich das Rad erstmal geborgen. So, dann hatte ich das Fahrrad da stehen, stand auf dem Singletrail mit meinem Motorrad und habe überlegt, wie kriege ich jetzt das Fahrrad über den Singletrail, zumindest bis zur Kontrolle 1 oder bis zur Verpflegung 1, damit ich das da abgeben kann. Und dann habe ich hin und her. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja gut, Laufräder ausbauen, alles auf den Rucksack schnallen und dann wird das schon irgendwie gehen. Das ging auch relativ gut. Bis dann so eine von diesen schönen Lärchen, die eigentlich nur in der Höhe da im Bormio-Wald wachsen, mich quasi gecatcht hat und mir das Fahrrad hinten vom Rucksack reißen wollte. Also ich konnte mich dann so eben nur halten und habe das dann irgendwie, also habe mich daran vorbeigemogelt und habe dann an einer Verpflegungsstelle das Rad abgegeben. Es war dann eigentlich, war ich froh, dass ich dann los war, das Rad, muss ich zugeben.
Was ist denn dein, so richtig dein Lieblingsort? Also jetzt nicht deine, die Strecke jetzt, sondern wo von diesen Orten, die du, ich meine, du hast ja 1000 Orte gesehen in den Alpen. Gibt es irgendwo einen, wo du sagst, wow, da bin ich immer wieder gerne, oder ist das alles, sind die Alpen überall toll?
Also du, das ist ja überall ein bisschen unterschiedlich, aber ich bin jetzt schon ein großer Italien-Fan. Also ja. Bormio ist eine super süße Altstadt und einfach auch ist auch ein Skigebiet im Winter und auch ein gutes, sehr gutes Bike-Revier. Also das ist schon total nett, auch da mit diesem, da ist auch so dieser alte Dorfplatz, wo dann Zielankunft ist und gibt super nette kleine Restaurants und so. Das ist schon total, total schön. Livigno ist wieder ganz anders. Livigno ist eher so ein Schmugglerort, der sich so lang durch das Tal zieht, und das ist halt schon eher auf Tourismus ausgelegt, aber super, auch super, super nett und sehr, sehr einmalig. Und wenn man eben wieder, weißt du, rüber geht in die, auf die Ostroute, da gibt es natürlich auch super Regionen, auch so Regionen, auf, in die man normalerweise natürlich nicht kommt. Und die meisten Leute fahren halt dann irgendwie Brennerautobahn und fahren zum Gardasee, um dort biken zu gehen oder Urlaub zu machen. Aber wenn man dann einfach mal 50 Kilometer nach Osten oder nach Westen vom, von der Autobahn abweicht, dann ist man wieder in einer komplett anderen Landschaft und ganz andere Kultur, die dann da vorherrscht. Das ist schon spannend. Ja. Ja, also Bormio kann ich empfehlen. Ne? Gibt es sehr gutes, gibt es auch einen guten. Kennt ihr den Braulio?
Nee, nein. Was ist das?
Das ist so ein Kräuterlikör. Und zwar ist der von einem Bormiasker Apotheker irgendwann mal entwickelt worden. Also der hat einfach Bergkräuter zusammengesammelt und die Rezeptur ist natürlich nur in der Familie weitergegeben worden.
Natürlich.
Und, natürlich. Und mittlerweile gibt es auch Braulio Reserva, der wird dann im Barrique-Fass ausgebaut. Und in der Altstadt, wenn man da über die alten Pflastersteine geht, die, im Prinzip ist die ganze Fußgängerzone ist unterkellert mit so Katakomben und da werden diese Braulio-Fässer gelagert. Also ganz spannend eigentlich.
Okay.
Also wenn man mal in Bormio ist, sollte man Braulio probieren.
Ja, ihr als Motorradfahrer macht das ja, wir müssen ja meistens Radfahren.
Ja, aber das ist auch sehr gut, das ist ja so ein Digestivo, da sagt man dazu. Also wenn ihr zu viel gegessen habt, dann kann man am Abend schon mal ein Braulio sich gönnen, würde ich jetzt sagen. Aber ich warne vor, also er polarisiert sehr stark, also so ein bisschen wie Helge Schneider. Also entweder man liebt ihn oder man hasst ihn.
Wir werden es probieren, ja, dieses Jahr.
Genau. Also sollten wir nächstes Jahr teilnehmen und wir laufen uns über den Weg, dann trinken wir zusammen einen Braulio.
Sehr gut, sehr gut. Da nehme ich euch beim Wort. Das hört sich gut an. Das finde ich super.
Aber du bist ja jetzt nicht nur Enduro-Fahrer auf dem Motorrad, sondern du fährst ja auch richtig selber Mountainbike. Mit deiner,
genau.
Mit den Rasenmähern bietest du Camps an.
Ja, genau. Und das mache ich eben eigentlich. Also das ist ja mein Hauptsteckenpferd, also mein Hauptberuf. Und hält mich natürlich beschäftigt von Mai bis Oktober. Und da ist eigentlich jedes Wochenende ziemlich was los. Und deshalb muss ich mir diese Transalp-Woche muss ich mir immer tatsächlich so ein bisschen frei halten, damit ich da eben diese eine Woche Enduro fahren mit reinbekomme. Aber sonst sind wir eben hauptsächlich mit dem Bike unterwegs. Und deshalb ist für mich das ist auch interessant, weil ich da auch oft neue Gegenden dann doch kennenlerne über die Transalp, wo ich dann vielleicht selber mal mit dem Bike hinfahre und erkunde. Und wenn es richtig gut ist, kann man da natürlich auch mal ein Camp organisieren oder ein Event machen. Und insofern passt das
wie
ganz gut zusammen.
Dieses Camp, machst du viel mit deiner Frau? Macht ihr das so oder macht das doch zusammen, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
Ja, genau. Also wir machen das zusammen, wir machen die Firma zusammen. Wir haben schon auch teilweise gleiche Wochenenden, wo dann die Karin zum Beispiel ein Woman-Enduro-Camp am Reschensee anbietet und ich dann ein Enduro-Camp am Reschen, aber eben ein Fahrrad-Enduro. Und das kommt auch ganz gut an, weil sie dann oft auch Pärchen zum Beispiel sich anmelden und die Frau fährt bei der Karin und der Mann fährt bei mir im Camp mit. Aber meistenteils des Jahres sind wir doch getrennt unterwegs. Also sprich, dann habe ich ein Camp zum Beispiel im Moment mache ich gerne in Ligurien mache ich so eine Trail-Safari. Das sind dann 4 Tage Biken immer an verschiedenen Plätzen im ligurischen Hinterland. Und einer, das wurde am Eingangs des Podcasts schon erwähnt, wir haben ja 2 Kinder auch zu Hause, die sind noch nicht ganz volljährig. Der Louis ist 13, ist auch begeisterter Mountainbiker. Die Leni ist 17, ist auch begeisterte Mountainbikerin. Aber die gehen beide natürlich noch zur Schule und deshalb ist es natürlich schon gut, wenn am Wochenende auch einer da ist und der so ein bisschen das Ganze Familiengeschehen hier leiten kann. Also wir machen das eigentlich im Wechsel. Die Karin macht ein Camp, dann bin ich zu Hause und eben andersrum. Genau.
Jetzt mal Enduro-Camps, geht ja mehr Richtung E-Bike oder normal? Was ist da mittlerweile die...
Ja, also sehr interessante Frage. Also wenn man der Industrie Glauben schenkt, dann dürfte ja eigentlich nur noch das E-Bike unterwegs sein. Aber ist doch erstaunlich. Also wir haben eigentlich, ich habe jetzt 80%, würde ich jetzt sagen, sind Akustikbiker, also Biobiker oder wie auch immer man das nennt, also normale Mountainbiker. Und wir haben das eigentlich so kategorisiert, dass wir gesagt haben, okay, bei dem Camp kannst du genauso gut auch mit dem E-Bike mitfahren. Und da sind dann jetzt schon immer mal wieder welche dabei, die ein E-Bike haben. Aber im Großen und Ganzen sind wir immer noch mehr mit den normalen Bikes unterwegs.
Interessant.
Gut, ja. Wir haben natürlich, wenn du jetzt eben, weil das Thema aufs Enduro-Camp kam, wenn du jetzt in eine Region gehst, wo du mit Seilbahn hochfahren kannst, dann brauchst du jetzt ja nicht unbedingt die Motorunterstützung beim Hochfahren. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Reise ins Valle Maira, das ist da in Piemont, das ist super schön abgelegen, kaum Leute. Und da sind echt große Touren gefragt und da sind dann wirklich ein paar Passagen, wo wir immer mit den normalen Bikes geschoben haben und da waren jetzt letztes Jahr das erste Mal zwei eben im E-Bike dabei und die sind dann die ganzen Passagen natürlich gefahren und dann wirft das natürlich auf einmal ein ganz anderes Licht auch für die anderen Teilnehmer, dann denken sie, das wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht, so ein E-Bike, aha, muss ich mir mal überlegen. Und jetzt im Moment kommt ja so gerade so ein bisschen diese Light Assist-Welle auf uns zu. Also das geht ja, der Trend geht so ein bisschen weg von dem schweren E-Bike, 25 Kilo, 700er Akku und Vollgas.
Das wollte mich eigentlich zum Schluss, weil ich habe dich gesehen, Masavecchia, Scott Lumen.
Ja.
Das ist ja, also Masavecchia ist erstmal ein Thema, da war ich auch schon ein paar Mal. Das ist ja ein Traum.
Ja, sehr schön. Sehr schöne Gegend, ja.
Und dann habe ich dich da gesehen auf einen Scott Lumen, das ist ja diese leicht, also die neuen oder ein sehr leichtes.
Ja, 15. Genau. Also das ist so die neueste Errungenschaft, die jetzt bei Scott im Hause ist. Wir arbeiten ja mit den Rasenmähern auch schon lange mit Scott zusammen und sind auch immer so ein bisschen gespannt, was kommt jetzt, wo geht das hin, was ist so die neueste Innovation. Und das ist jetzt schon so ein Wink mit dem Zaunfall in die richtige Richtung, glaube ich, weil das nimmt natürlich auch den letzten E-Bike-Kritikern eigentlich den Wind aus den Segeln, weil das Rad ist leicht, das wiegt 15,5 Kilo und der Motor ist relativ stark, also der hilft dir schon in Passagen, und wenn du in Masavecchia warst, dann weißt du, wie das Gelände da ist. Das ist eher wie bei uns im Mittelgebirge. Ja. Du hast immer so kleine Schnapper, 200 Höhenmeter, 300 Höhenmeter, und da ist genau an diesen Rampen ist es dann super, wenn du ein bisschen Support hast, aber eben wenn es runter geht, dann ist es eigentlich, also du hast da jetzt auch nicht so dieses Gefühl, okay, jetzt ist der Motor unterstützt nicht mehr und ich trete jetzt gegen eine Wand, sondern das ist eigentlich ein fließender Übergang, weil das bei dem niedrigen Gewicht von dem Rad gar nicht mehr auffällt. Du kannst einfach weiter pedalieren und das fühlt sich eigentlich an wie ein normales Bike. Also das finde ich schon ganz spannendes Thema eigentlich. Und da glaube ich, also wenn man jetzt schaut, das haben ja viele andere Hersteller, haben sowas auch im Programm. Und gut, da gibt es jetzt noch ein, zwei, drei verschiedene Motoren oder Motorsysteme. Und klar, dann werden jetzt viele sagen, da ist aber doch die Batterie zu klein. Aber dann gibt es doch wieder einen Range Extender, den kannst du quasi in den Wasserflaschenhalter stecken. Und dann hast du nochmal 160 Watt mehr. Also ja, das ist schon, also
heißes Thema.
Ist ein heißes Thema.
Vor allen Dingen, bei Enduristen gerade, ne? Merkt man
ja
schon.
Ja, genau.
Ne?
Ja, und vor allen Dingen, weißt du, wo ich das auch sehe? Wenn du, du fährst eine Feierabendrunde. Also, weil wir alle schreien ja immer, oh, mein 700er Akku ist zu klein, ich brauche mehr Reichweite. Aber das ist ja nur für den Fall, wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin im Bike-Urlaub, ich habe den ganzen Tag Zeit und ich fange morgens um 9 Uhr an und will abends um 18 Uhr erst aus dem Sattel steigen. Dann brauchst du mehr Akku. Aber wenn ich jetzt so ein so ein Day-to-Day-User bin und sage, okay, ich bin jetzt, habe ich um 17 Uhr aus dem Büro raus, zack, boom, ich will noch 2 Stunden, 3 Stunden Rad fahren und ich habe vielleicht nicht immer Zeit, dann ist das doch genau das Ding, was mir eigentlich das Gefühl gibt, hey, ich bin fit genug, das läuft gut hier, wenn es berghoch geht und zack, zack, runter fühlt sich ganz normal an und der Akku reicht dir locker.
Also, ja, also ich finde schon, dass ich finde das auch eine interessante Sache. Ich finde das auch sehr interessant, wenn zwei sehr ungleiche Radfahren. Wenn jetzt eine Frau und ein Mann zusammen Radfahren, der eine ist fit, egal jetzt wer fett ist, der andere ist nicht fit und die können dann zusammen ihre Zeit verbringen, die Pärchenzeit, dann ist es doch wunderbar, top. Ja. Da finde ich sowas cool. Und für solche Sachen, wie du sagst, macht es natürlich auch Sinn. Abends eine schöne Runde. Klar, brauchst du nicht so viel, ne?
Ja.
Power. Schon interessant. Also, ja. Bin gespannt, wie die Technik da weitergeht, aber ist das schon auf dem richtigen Weg, ne?
Ja, ja, also das finde ich schon auch wenn du da so, ich meine, das ist ja generell, muss man ja sagen, wenn du schaust, wie vor 25 Jahren die Fahrräder aussahen oder unsere Mountainbikes aussahen und wie jetzt die Technologie ist, also das ist ja schon, da sind ja schon wirklich Welten dazwischen und das Gleiche ist jetzt ja eigentlich auch schon in diesem Mikrokosmos E-Bike, wenn du schaust, wie die ersten E-Bikes aussahen, ich kann mich erinnern, ich bin mal dieses von Flyer gefahren, das hatte so einen Panasonic-Antrieb und das hatte eine mordslange Kettenstrebe, weil da irgendwo die Batterie noch eingebaut werden musste. Und also hat aber schon die gleiche Sensation eigentlich vermittelt. Ne? Dieses, boah, puh, das geht ja richtig schnell berghoch und so. Und das ist jetzt, aber das ist noch nicht lange her. Ne? Das ist vielleicht 7, 8 Jahre her oder so. Ne? Und jetzt...
Wie war das bei die Transalp-Geschichte mit den, waren die früher, die Bikes, haben die das gehalten? Waren viel mehr Pannen? Da müssten doch ohne Ende Platten gewesen sein und auch, oder war das schon...
Platten...
Hat sich das geändert?
Platten ist, glaube ich, schon immer ein Thema gewesen. Das hat sich jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren geändert, seitdem die Schlauchlos-Systeme da existieren, weißt du, mit der Milch und so. Das funktioniert schon gut. Aber so im Großen und Ganzen war natürlich, ist bei so einem Rennen nicht dieser, ich sage jetzt mal, so ein eklatanter Technologievorsprung zu sehen, weil die sind früher mit Hardtail gefahren und heute wollen sie sich meistens auch noch mit Hardtail quälen. Ne? Aber wenn du jetzt heute auf den Fully zurückgreifst, steht das eigentlich einem Hardtail in Sachen Komfort und Fahrkönnen ja nichts mehr nach. Und auch gewichtstechnisch ist das ja, sind das, naja gut, vielleicht 1-2 Kilo oder was, ich weiß es nicht. Aber wenn du jetzt so ein ganz leichtes Spark zum Beispiel nimmst, das wäre jetzt mein Rad für so eine Transalp, da kannst du beim Hochfahren auch den Dämpfer einfach sperren und beim Runterfahren hast du einfach volle Federung und einfach vollen Komfort. Und es ist ja auch eine erhöhte Fahrsicherheit und du bist eigentlich relaxter, wenn du runtergefahren bist, weil du nicht so erschöpft bist wie mit dem Hardtail, da musst du dich halt festhalten und
also wir haben,
und Sattel hoch.
Wir haben ja mehrere Transalp gefahren, T-Race auch. T-Race, willst du eine Transalp im Hardtail fahren? Also ich nicht.
Ich überlege also ganz jedes Jahr aufs Neue und mach's dann aber doch nicht.
Ja, das ist auch eine weise Entscheidung, würde ich sagen. Aber eben bei den ersten Ausgaben von der Transalp, da stand die Entscheidung eigentlich gar nicht zur Debatte, weil das waren dann mal eben, also entweder fährst du mit einem 15 Kilo Fully oder du fährst halt mit einem 7 Kilo Hardtail und das ist halt das Doppelte gewesen. Und dann hast du dir natürlich gesagt, nee, du, wenn ich so lange im Sattel bin, dann fahre ich lieber mit dem leichten Rad, gell?
Ja. Und die Karin, wenn die gewonnen hat, dann hast du die den Berg hochgeschoben. Mit dem Motorrad.
Also das war ja gut, wenn jetzt die Karin, die ist natürlich, die war ja bei der ersten eben auch mit dabei, mit ihrer Freundin Tina Stör. Und die Tina und die Karin, die haben so immer zusammen in München Rad gefahren und dann hatten die Karin kennt ja auch einen Uli gut und der Uli hat gesagt, das wäre was für dich, Karin, das wäre was für dich. Und die Karin war gleich Feuer und Flamme und hat die Tina dann mitgenommen und dann haben die sich angemeldet. Und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt muss ich auf jeden Fall mit dabei sein, weil ich kann das ja mit dem Motorrad so ein bisschen beobachten und begleiten und das wird ja sicher lustig. Du, und dann haben die das ja auch in dem ersten Jahr, haben die Damenwertung ganz klar für sich entschieden. Und da war das aber auch alles noch eben viel mehr Orientierung und die Leute haben immer wieder mal gestanden und dann auf das Roadbook geschaut und dann, warte mal, geht's hier links oder rechts? Oh, scheiße. Und Das ist ja heute überhaupt nicht mehr. Ne? Die fahren halt einfach nur noch stumpf nach den Fallen. Und jetzt muss ich noch weiter ausholen. Und zwar in dem ersten Jahr war das dann auch so, der Uli hat dann gesagt, Holger, du machst dann Schlussfahrer und wenn du ins Ziel kommst, dann fahren wir nochmal los und dann schildern wir für den nächsten Tag noch die nächste Etappe aus. Und dann sind wir nach Zielankunft sind wir dann noch losgefahren und haben dann noch die Strecke weiter ausgeschildert und haben die aber nie ganz ausgeschildert, sondern aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Der Uli hatte das alles im Blick und am nächsten Tag ist er dann quasi wieder vorausgefahren, konnte dann kontrollieren, ob die Schilder passen und hat dann quasi noch die Zielankunft ausschildern müssen. Und das hat auch meistens gut geklappt und in einem Jahr bin ich da aber auch mal mit ihm vorne gewesen, kann ich mich noch genau erinnern. Und da hat er gerade so grüne Pfeile auf den Boden gesprayt mit so einer Spraydose. Und ich habe irgendwo ein Schild aufgemacht. Und dann waren aber die Verfolger, die waren schneller als er war. Das war hier, wie hießen die, Bo Petersen und Ostergaard. Mhm. Die haben damals geführt und auch gewonnen. Und dann standen die auf einmal hinter uns. Und der Uli hat gesagt, Holger, fahr du vor, da lang. Und dann bin ich einfach diese Straße runter und ich hatte keine Ahnung, ob wir jetzt richtig sind. Und es sollte Zielankunft sein, aber wir konnten jetzt nur hoffen, dass quasi vom Ziel aus, schildern die ja auch immer aus, ne, bis, also die quasi in den Orten schildern dann die vom Zielteam schildern aus, so dass die Leute geleitet werden zur Zielankunft. Und ich bin halt einfach in diesen Straßenverkehr rein und die beiden Rennfahrer hinter mir und immer nur gerufen von hinten, wo lang, wo lang, wo geht's lang? Und ich so, ja, wir sind noch richtig. Und ich habe keine Ahnung gehabt, ob wir richtig sind und irgendwann habe ich dann tatsächlich wieder Schilder gesehen und habe gedacht, oh Gott sei Dank, schnell rein. Und dann waren wir im Ziel und ist alles gut gegangen. Aber war ein bisschen knapp. Also die sind meistens schneller als der errechnete Schnitt. Das ist ja heute auch noch so. Also meistens sind die schneller unterwegs, die Rennfahrer.
Ja, das trifft für uns nicht zu.
Das mag ich sehr, dass ihr so eine realistische Einschätzung habt, die Racer.
Ja, gut, wir haben ja nun auch schon ein paar Teilnahmen hinter uns und ja, irgendwo im Mittelfeld, ne? Ist immer okay. Da hat man noch ein bisschen Spaß und kann auch noch mal ein bisschen den Kopf hochheben, um die Natur anzugucken, die ja durchaus sehenswert ist. Auch wenn man sie schon häufig durchfahren hat. Ich mache auch gerne Urlaub da in den Gegenden. Ist trotzdem immer wieder sehenswert. Ne?
Ja.
Also, liebe Transalp-Teilnehmer, nicht nur durch die Gegend hetzen, sondern zwischendurch bei allem Enthusiasmus und aller Ernsthaftigkeit auch den Spaß nicht vergessen, ne? Und mal den Kopf heben. Also ganz wichtig.
Ja, und genau. Einfach auch mal in so einer schönen Almhütte ruhig ein Espresso nehmen oder einen Apfelstrudel essen. Tut manchmal mehr, also tut, wirkt Wunder, glaube ich, weil sonst ist ja die ganze Zeit nur diese Powergels und Verpflegungstrunks, die es da gibt. Und ich glaube, manchmal ist es ganz gut, wenn man einfach so ein bisschen in die Kultur eintaucht. Aber klar, wenn ich jetzt, ist natürlich schon wichtig, ob ich jetzt Platz 199 oder Platz 200 werde. Ne?
Ja, ist schon wichtig.
Verstehe ich auch. Also ich kann alle verstehen. Ich kann alle verstehen.
Ja. Aber du fährst selber auch Fahrrad, aber dich juckt es überhaupt nicht, da mal mitzumachen, ne? Oder auch mal nur zu schnuppern, so eine Etappe oder so?
Nein, überhaupt nicht. Habe ich ja auch schon gemacht. Wir durften von Cortina aus durften wir zum Beispiel nicht mit den Motorrädern fahren. Und dann war ich als Schlussfahrer, hatte mich dann damals der Heini Albrecht gefragt, fahr du doch mit dem Fahrrad einfach, das ist doch kein Problem. Ich so, ja, okay, super, mache ich. Ich hatte mein Bike dabei, dann bin ich mit den ganz langsamen da hochgefahren über die Fahrneshütte und es war super schön. Dann sind wir dann runtergekommen Richtung Cortina und dann war auf einmal, also dann hat dieses letzte Pärchen hat dann gesagt, ja, Holger, du, wir geben hier auf, also wir steigen hier aus. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und habe dann gemerkt, naja gut, das nächste Pärchen, die sind wahrscheinlich eine Stunde vor mir. Und mein Auftrag war ja Schlussfahrer machen. Also habe ich dann probiert, da wieder dran zu fahren, aber das war natürlich keine Chance. Und mir ist das zu viel Aua und zu wenig lecker. So, das wäre jetzt meine Aussage.
Es gibt auf eurer Seite, es steht ein schönes Zitat. Ich möchte das mal hier kurz anbringen und dich dann fragen, was es denn in Wirklichkeit bedeutet. Es gibt keine Höhenmeter, nur Holgermeter. Right on. kannst du uns erklären, was Holgermeter sind?
Ja, ich habe so, also meine Kinder würden das wahrscheinlich bestätigen. Man hat ja dann irgendwann so Höhenmeter, die man auch vergisst, wenn man jetzt eine Tourenbeschreibung macht oder den Leuten sagt, du, jetzt nur noch zwei Kurven, dann sind wir oben. Und meistens sind dann, also wenn ich dann sage, du, das sind 400 Höhenmeter, dann sind wir oben, dann können wir einen super Trail runterfahren. Meistens sind das dann doch 600 Höhenmeter und dann ist mal dieser Begriff entstanden, das sind doch wieder Holgermeter, 400 Holgermeter, ja, das wissen wir schon. Das ist dann so wie Meilen und Kilometer. Irgendwie passt das nie so ganz zusammen.
Das ist interessant. Ja, das so habe ich es mit meinen Kindern versaut, das Fahrradfahren. Ich hatte dann auch schon, immer meine Höhenmeter und die waren auch immer völlig falsch, also viel zu wenig. Und irgendwann wollten die dann nicht mehr mitfahren. So ist ja, das genau. Bei mir dann gekommen.
Aber du, ich glaube, das ist überall so. Ich habe einen Freund, ja, der ist Bergführer und der hat auch gesagt, seine Kinder sagen immer, oh Papa, du bist ja so ein typischer 10-Minuten-Bergführer. Ja, ja, noch 10 Minuten, dann sind wir oben. Also, das stimmt doch. Schön.
Ja. In deiner Vita haben wir noch was gesehen. T-Racer, kannst du das aussprechen? Diese.
Ja, Holger, du bist. Und das ist ja die Verbindung, die wir zueinander haben, obwohl wir uns gar nicht kennen. Wir sind Coffee and Chain Rings und du bist Coffee Aficionado oder so ähnlich.
Ja, sagt man das so,
was
oder?
Was ist das?
Keine Ahnung. Ja, also das ist ja so, wenn man ein großer Kaffee-Fan ist, dann ist man ein Aficionado. Ne? Aber man kann natürlich auch ein Salsa-Aficionado sein oder ein Auto-Aficionado. Also man ist, man fühlt sich dem Thema hingezogen. Ja.
Also ja, genau. Du hast keine eigene Kaffeesorte, die du vertreibst oder so, sondern du bist einfach Kaffeeliebhaber, so wie wir auch, ja.
Ja, also wir haben tatsächlich eine eigene Kaffee-Röstung. Wenn ihr so Kaffee-Aficionados seid wie ich, dann würde ich euch da gerne mal 2-3 Pakete zukommen lassen. Könnt ihr nämlich gerne probieren. Und zwar machen wir das mit dem Andy Merchant von Merchant & Friends. Das ist eine Bio-Rösterei in den Hermannsdorfer Landwerkstätten. Das ist so östlich von München. Und die haben uns mal irgendwann, wir haben schon lange mit denen oder deren Kaffee benutzt, auch weil wir hatten ja früher immer so eine, auf unseren Events so eine Kaffeebar mit dabei. Also ich habe mal so eine mobile Bar, Rasenmäher-Bar bauen lassen, die man so mit einem Wagenheber hoch und runter kurbeln kann, sodass die auch ins Auto passt. Und dafür, also die ist natürlich entstanden, nachdem ich irgendwann mal eine Kaffeemaschine aus einer Eisdiele ersteigert hatte. Und das ist so eine alte, eine 70er Jahre Gaggia, so eine zweigruppige Maschine, schönes Ding. Aber ich habe die dann nicht schnell genug in der Küche positionieren können, bevor die Karin gemerkt hat, dass das Gerät eigentlich viel zu groß ist und dass es auf keinen Fall in die Küche darf. So, und dann habe ich gedacht, diese schöne Maschine, die darf doch nicht jetzt irgendwo in der Garage stehen bleiben, die müssen wir irgendwie mitnehmen. Dann haben wir die auf unsere Events mitgenommen und haben da immer Kaffee gemacht, Kaffee angeboten. Und das war eigentlich immer ganz lustig. Zum Beispiel auch bei Scott auf dem Stand, wenn du da auf ein Testbike wartest, konntest du schnell noch einen Rasenmäher-Kaffee dir holen oder so. Und das diente so ein bisschen als Kommunikationspunkt. Und aus der Zusammenarbeit da mit der Rösterei ist eigentlich unser Rasenmäher-Kaffee geworden. Ja, ist nett. Cool. Ist eine nette kleine, ist eine kleine Mischung.
Dann sollten wir unsere Kaffeesorte mal austauschen, denn wir...
Habt ihr auch eine?
Ja, klar.
Ja, dann, warum weiß ich das denn nicht?
Ja, unsere kommt jetzt, ist jetzt ganz frisch, aber wir tauschen mal aus. Das sollten wir auf jeden Fall... Gerne. Nachher mal unter uns klar machen, dass jeder mal die Sorte vom anderen bekommt und dann gucken wir mal, wie es so schmeckt, würde ich sagen. Ne?
Ja, das ist super. Nein, und wir haben das jetzt immer, also bei uns kriegt zum Beispiel jeder Camp-Teilnehmer kriegt immer in seinem Goodie-Bag ist immer eine kleine Kaffeeröstung drin und so probieren wir das natürlich auch weiterzugeben, sodass alle irgendwann Kaffee-Aficionados sind.
Also es geht cool. wenn du deine Enduro-Sachen machst, geht es euch ums Ganzheitliche, höre ich wohl. Ne? Also es geht nicht ums Radfahren, sondern es gehört alles dazu. Ne? Ja.
Also auch die, eben auch dann abends in gute Restaurants oder typische Restaurants, weil ich finde, das ist ja irre, wenn du in so einem italienischen Bergdorf bist und dann kommst du da rein und na klar gibt es da was zu essen, aber es gibt keine Karte, die lesen dir dann vor, was sie heute haben und dann sagst du, ja, in der Reihenfolge, super, nehmen wir, und das finde ich schon, ist so eben das Eintauchen in die Kultur, nicht nur die Trails nutzen, sondern eben auch so ein bisschen das ganzheitliche Leben. Das finde ich schon wichtig.
Als ich eben deine Vita so ein bisschen vorgestellt habe, Holger,
ja,
habe ich eine Sache nicht erzählt. Da müssen wir jetzt drüber sprechen.
Hohoho.
Bislang war das wirklich super. Ein ganz tolles Gespräch, aber jetzt wird's ernst.
Du bist ja, bin unter ich anderem, gespannt.
Ja, Herr Reinhard, du bist auch Buchautor.
Ja.
Nebenbei. Bin ich. Und hast diverse Bücher rausgebracht. Unter anderem auch einen Mountainbike-Führer. Und in diesem Zusammenhang, was sagt dir der Reitweg des Herzogs Ludwig Salvator im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca bei Port Soyer? Sagt dir das etwas? Kannst du da was mit anfangen?
Holla, die Waldfee. Also,
das ist die Geschichte.
Da bin ich jetzt gespannt, wie du das jetzt zusammenklöppelst. Also,
der Reinhard, der hat da ein Erlebnis gehabt auf diesem Pfad. Mit seiner Frau. Kannst du dir selber erzählen?
Erzähl mal.
Also, wir hatten, das ist schon ewig her, da gab es halt noch keine Navis, oder es war Anfang der Navis, wo man so Bücher kaufen konnte, wo dann so CDs mit drin waren, wo man sich die Touren runterladen konnte. Ich glaube, die Zeit war das. Und da hatten wir ein Buch gekauft, da war ein Holger Meyer auf der ersten Seite. Lächelnd, strahlend.
Ich weiß genau, welches Buch das ist.
Ja?
Ja, okay, ich weiß, welches Buch das ist. Aber ich nichts mit zu tun, habe ich nicht geschrieben. Ein deutscher Guide auf Mallorca geschrieben. Und ich weiß ums Verrecken nicht, warum ich auf dem Titel gelandet bin. Aber ich weiß genau, welches Buch das ist. Der Hintergrund ist blau, gell? Der Hintergrund ist blau.
Genau.
Und ein schönes Bild, aber ich habe da schon ein, zwei Mal was gehört, dass ich wurde damit dann quasi in den ich sage jetzt nicht Dreck, aber in den Kakao gezogen.
Also meine Frau hat mir extra mit auf den Weg gegeben, mit dir nochmal ganz kräftig zu schimpfen, weil dieser Reitweg, der war unfahrbar. Vielleicht heutzutage, vielleicht mit Akkubikes, weiß ich nicht, aber damals war der unfahrbar. Wir sind also wirklich fast komplett geschoben. Berghoch kann ich es ja noch verstehen und bergunter, weil bergunter konnte man den auch nicht fahren. Und seitdem ist das immer so ein Witz zwischen meiner Frau und mir. Ach, guck mal hier, das ist so ein Holger Meyer Weg.
Ja, sehr schön. Also, es ist sehr lustig. Mir hat schon mal jemand gesagt, ja, aber das ist ja ganz komisch und das ist ja ein komisches Buch. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wieso? Ich habe doch mit, was mit Wissen? Und dann habe ich erst mal gecheckt, aha, die Leute verbinden dann natürlich mein Konterfei mit dem Inhalt und haben halt gedacht, ja, das hat der Meyer auch geschrieben, aber hat er gar nicht, hat er gar nichts mit zu tun gehabt. Aber ich glaube, ich weiß, welchen Weg ihr gefahren seid. Ist das so eine Verbindung zwischen Deja und dem Sacalobra?
Oh, jetzt bist du auf dem zu weit. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, weil das ist über 15 Jahre her. Ich kriege den Weg nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dass der extrem war, ja.
Ja, weil aber ich war da neben mich auch mal zum, haben wir fotografiert und das waren wahnsinnig schöne Fotos, aber eben hätte ich auch genauso beschrieben, nicht fahrbar, also kein Fahrspaß. Weißt du, du hast halt wieder stellenweise, wo du fahren kannst und dann total staccato runter und dann steile Stufen hoch, Felsen klettern und so,
Dann war also, das der Weg, ja.
Ziemlich sicher war das der Weg, ja.
Ja. Katastrophe. Ist immer noch ein Spaß zwischen meiner Frau und mir, wenn wir irgendwo einen Weg haben, wo wir nicht runterkommen. Dann sagen wir immer, das ist der Holger Meier Weg.
Also, aber es gibt ja, jetzt muss ich, um da meine Würde wieder herzustellen, ich habe ja noch ein Buch, ich habe ein Buch geschrieben über Trails, das heißt die schönsten Single Trails der Alpen. Das ist so ein bisschen eben aber auch noch vor der Zeit von Navigationsgeräten und GPS-Daten gewesen. Und da stelle ich eigentlich nur, das wird auch leider nicht mehr verlegt, das war, glaube ich, nur eine Auflage, 4000 Stück oder so. Und da habe ich einfach so verschiedene Bike-Regionen in den Alpen vorgestellt. Und das ist aber auch lustig, da gibt es natürlich einige, die sagen, voll scheiße, überhaupt keine echten Touren drin. Und dann habe ich aber von einigen, jetzt auch hier zum Beispiel in Garmisch neulich noch wieder ein Lob bekommen, hey, dein Buch, das ist super, genau so, wie ich es mag. Einfach nur Fakten, hinfahren, ausprobieren, mit denen sprechen, mit den Leuten, mit den Läden sprechen, mit den Locals sprechen und dann sich die Touren selber zusammensuchen. Fand er super. Also ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Die meisten wollen schon gerne einfach GPX oder GPS-Tracks haben und dann hinterherfahren. Ne? Weil du bist vom Autofahren so gewöhnt, dann machst du es beim Fahrradfahren genauso.
Also du bist komplett rehabilitiert jetzt, ne? Liebe Zuhörer, ihr habt gehört, der Holger hat mit diesem Buch nichts zu tun.
Damit habe ich nichts zu tun. Nein. Und dann hätte ich auch noch ein Bike-Fahrtechnik-Buch hätte ich auch noch zu bieten gehabt. Das könnte man noch quasi als Gegengift für diese Erfahrung könnte man das noch. Und weißt du was, ich würde sogar sagen, ich schicke euch noch das Fahrtechnik für Frauenbuch von der Karen. Das schicke ich euch auch noch. Dann kommt ihr da wieder runter und dann wird der Trail auf einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Oder?
Das ist cool. So machen wir es.
Reinhard, das machen wir so. So finde ich es
gut.
Ja,
perfekt. Gute Idee.
Das ist top.
Ja. Aber wie kommt man denn von Dortmund dahin, wo du jetzt hingekommen bist? Also dein Werdegang ist ja, finde ich, ja sehr interessant, ne? Oder? Also Dortmund Mountainbiker zu werden irgendwie? Oder bist du sofort Richtung Süden gekommen? Oder?
Nee, ich hab da schon erstmal, also ich habe eigentlich da oben angefangen mit Mountainbiken und fand das auch total fand das eigentlich total gut, weil du also für mich war das Mountainbiken schon, oder nein, das Fahrrad war eigentlich von ganz früh an schon für mich so ein Stück Freiheit. Ne? Also ich hatte ganz früher das erste Fahrrad, klar, da fährst du dann in der Nachbarschaft rum, fährst mal dahin, fährst mal im Wald, fährst mal da was irgendwie zum Bossensprung oder das fand ich schon super spannend. Und dann kam so diese erste BMX-Welle nach Deutschland und da bin ich natürlich auch voll drauf abgefahren und habe mir dann von meinem ersparten Konfirmationsgeld habe ich mir so ein richtig cooles amerikanisches BMX-Rad geholt und dann war das schon wieder so ein Schritt in die Freiheit, ne? Eine weitere Welt und dann, da gibt es irgendwo eine Quarterpipe, da treffen sich die ganzen anderen BMXer, da musst du mal hin und dann bin ich da mit ein paar Kumpels hingeradelt und so, das waren ja dann schon so immer, das Gebiet wurde immer so ein bisschen erweitert, gell? Und dann bin ich eine Zeit lang mal im Motocross gefahren und irgendwann habe ich mich dabei verletzt und dann hatten Freunde von mir schon so ein erstes Mountainbike und dann habe ich gedacht, ja Mensch, ach, das könnte eigentlich auch cool sein, ne? Hat Stollenreifen und dann hast du so 18 Gänge, kannst du überall steile Berge auch hochfahren mit und ich bin in Dortmund groß geworden, direkt im Dortmunder Süden, da ist relativ viel Wald hinten dran und dann fällt es relativ steil ab zum Ruhrufer runter, also da hast du so 200, 250 Höhenmeter und da sind schon auch viele Trails, ne? Und dann habe ich irgendwann als ich noch verletzt war, bin ich dann mit einem Freund zum Mountainbike-Rennen nach Gelsenkirchen gefahren. Und da war im Stadtpark ein Mountainbike-Rennen. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich gedacht, nee, Holger, das ist jetzt doch nicht deine Sportart. Also das habe ich mir anders vorgestellt. Weil das war dann, du müsstest das Bild so vorstellen. Vorher bin ich Motocross gefahren, da starten, keine Ahnung, 60 Motorräder nebeneinander. Es wird total laut und dann ist voll Action die ganze Zeit. So, und jetzt komme ich da zu diesem Mountainbike-Rennen nach Gelsenkirchen und das ist irgendwie so ein feucht-nasser Stadtwald und dann stehe ich an einem Streckenrand und dann kommt einer vorbei und So, 10 Minuten Pause, kommt wieder einer vorbei. Und dann habe ich gedacht, nee, also das ist ja jetzt echt nicht, das ist einfach langweilig. Ich weiß gar nicht, was die daran finden. Und irgendwie habe ich mich dann trotzdem dafür entschieden, so ein Bike. Ich hatte mein erstes Mountainbike, war dann Kettler Alurad. Das kennen die meisten ja, die machen gute Tischtennisplatten und so Hollywood-Schaukeln. Aber die haben auch mal eine Zeit lang Mountainbikes gebaut. Und damit bin ich dann so bei uns in der Bittermark hier in den, im lokalen Wald unterwegs gewesen. Da war auf einmal wieder dieser Moment von Freiheit. Ne? Ich kann selber bestimmen, wann ich fahre, wohin ich fahre, wie weit ich fahre und wann ich zurückkomme. Und das fand ich eigentlich geil. Das war geiler als das Motorradfahren. Motorradfahren war immer so, da musst du genau zu dem bestimmten Zeitslot musst du dann bei der Strecke sein, dann darfst du da trainieren. An den anderen Tagen ist gesperrt oder ist zu und dann musst du noch tanken, dann musst du noch schrauben, dann musst du noch dies, das, das. Und irgendwie war das mit dem Mountainbike dann doch cooler. Und dann habe ich mein erstes Rennen gefahren in Hildesheim im Norden. Das war ein Parallelslalom bergauf. Mhm. Parallelslalom bergauf und dann oben Wendepunkt und dann wieder runter. Den Berg und dann, also Berg, Hildesheim halt, ne? Ja. Und da bin ich Zweiter geworden und das war super. Habe ich gleich so einen Pokal gewonnen und irgendwelche Reifen und so. Und habe ich gedacht, ja Mensch, das ist ja eigentlich viel besser als beim Motorradfahren da. Und dann habe ich eigentlich direkt angefangen, mich dafür mehr zu interessieren und auch mehr Rennen zu fahren. Genau. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht. Also muss man jetzt schon sagen, ich bin da irgendwie auch an so einem Startpunkt von der Sportart, bin ich da irgendwie reingeschlittert und habe mich dann da aber auch irgendwie festgebissen, weil mich das einfach fasziniert hat, das ganze Thema. Und dann bin ich da im ersten Jahr, bin ich irgendwie, da gab es mal so eine inoffizielle Weltmeisterschaft in Spa in Belgien. Und da bin ich mitgefahren, das war auch ein super Rennen. Also da gab es dann schon überall so kleine Rennen. Da bin ich in Münster mal ein Rennen gefahren, das hieß die Hölle des Nordens. Und also die hatten eigentlich schon, das hatte alles schon so ein bisschen Kultcharakter. Und dann kam ja irgendwann... Da wurde das vom BDR so ein bisschen übernommen und dann wurde das alles so erstmal ein bisschen spaßfrei und komisch und da war ich dann gar nicht mehr so richtig Fan davon. Und das war aber alles noch Cross-Country, sage ich jetzt mal, ne? Weil es gab damals nur ein Downhill-Rennen, das war eben Kaprun.
Und wann war das ungefähr, diese Zeit? So, ungefähr
also 90, so? Ich würde sagen, das war 89, 90, 91, 92 und dann ab 93 wurde dann quasi der damals Grundig Challenge Cup, was so der Vorläufer vom World Cup war, das wurde dann quasi geteilt in, okay, es gibt einen Cross-Country World Cup und es gibt einen Downhill World Cup. Und damit war dann eigentlich auch klar, okay, also für mich war klar, ich will eigentlich Downhill fahren und ich will nicht beides machen, sondern da musste man sich dann irgendwann mal entscheiden. Ich meine, in den Jahren sind natürlich schon noch die Großen, jetzt hier John Tomek, der ist Cross-Country-Weltmeister und Downhill-Weltmeister geworden oder so. Ne? Also das war damals schon noch gang und gäbe, dass du eigentlich auch quasi mit einem Rad beide Disziplinen fahren konntest. Und dann brach ja irgendwann diese ganze technologische Entwicklung über den Mountainbike-Sport hin. Weißt du, dann kamen auf einmal Scheibenbremsen, Klickpedale, was kam noch? Federgabel. Und dann wurde das ging ja dann relativ schnell, dass sich das dann auch so ein bisschen auseinander dividiert hat von Cross-Country zu Downhill zu Dual-Slalom. Und da gab es dann schon viele Facetten auf einmal in dem Sport.
Und dann bist du ja irgendwie zum Bike-Magazin gekommen, oder?
Ja, genau. Da bin ich dann, das war so 94, war das ziemlich genau. Da habe ich den damaligen Chefredakteur, Testredakteur, der Olaf Beck war das. Den habe ich kennengelernt bei der EM in Metapier in Frankreich. Das war so Downhill-EM und der ist damals auch noch aktiv Rennen gefahren. Und dann haben wir uns da beim Downhill-Training irgendwie kennengelernt. Und da meinte er, du, wenn du mal Bock hast, wir gehen immer zum Testen. Und wir können da gute Fahrer und so können wir brauchen. Und melde dich doch mal. Und dann habe ich das irgendwann gemacht, weil ich gemerkt habe, naja gut, vom Rennen fahren alleine, da kannst du jetzt wahrscheinlich auch nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber so ist ja immer ganz spannend, auch neue Sachen mal auszuprobieren. Und dann bin ich da ziemlich lange mit dem... im Bike-Magazin immer zu den Testreisen und die haben ja früher auch einen Aufwand betrieben, diese Megatests. Da waren dann 100 Bikes am Gardasee testen, über eine Woche lang da in irgendeinem Apartment eingemietet und jeden Tag diesen Brione hochgefahren und wieder runter und wieder hochgefahren und wieder runter. Also eigentlich Wahnsinn. Und dann waren das halt 4-5 Testfahrer, die mussten halt dann alle den Testbogen ausfüllen. Und irgendwann, wenn du halt das 70. Bike da hochgefahren bist, dann ist halt, fühlt sich auch alles irgendwie fast genau gleich an. Gell? Das sind schon, ist halt schon schwierig, da zu differenzieren, sage ich jetzt mal. Aber ich habe eigentlich mit dem Verlag oder mit der Redaktion immer noch einen ganz guten Draht und bin aber jetzt eigentlich eher mit dem EMTB-Magazin so zum Testen unterwegs. Also, weil da ist eigentlich auch im Moment, finde ich, mehr Innovation. Und das ist für mich natürlich spannend, da so mitzukriegen, okay, wo geht der Trend hin, was passiert? So wie Light Assist, da war schon vor zwei Jahren war da in dem Magazin schon die Rede davon. Ne? Und jetzt kommen die Firmen erst langsam damit.
Und ist es denn, ich meine, irgendwann ist so ein Bike-Testen ja auch keine Vergnügen mehr, dann ist es ja auch Arbeit, oder?
Wenn man ja, aber jetzt muss man, also ich finde ja, wenn du, also bei uns ist es ja sowieso so, du musst ja auf der einen Seite sehen, wir haben die Camps, die wir organisieren, da machen wir noch relativ viele Sachen für unsere Partner und Sponsoren, eben zum Beispiel wie diese Pressepräsentation für Scott in Massavecchia mit dem neuen Lumen und dann ab und zu mal mit dem EMTB zum Testen. Also ist dann schon, es hat alles mit dem Mountainbike-Sport zu tun, aber es ist dann schon abwechslungsreich und eigentlich, klar, es ist am Ende, ist alles zusammen dann ein Job, aber ich finde, es ist ein saugeiler Job. Also ich bin da schon sehr dankbar dafür, dass ich das so lange schon machen darf, kann und immer noch in dem Bereich einfach unterwegs sein kann. Also, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich habe auch viele Leute kommen und gehen sehen in der Mountainbike-Branche und klar, die einen sagen, ich habe Schnauze voll, ich habe keinen Bock mehr, das ist mir alles zu, keine Ahnung. Aber es gibt ja auch so viele Branchen, wo ich ab und zu mal reingeschnuppert habe, wo ich dann denke, um Gottes Willen, da möchte ich nicht arbeiten müssen. Mhm. Weißt, bei uns ist das alles locker, man kennt sich, du musst jetzt dann nicht jeden Tag mit dem Anzug rumlaufen. Das ist doch alles und es ist ein super Thema. Freizeitbranche ist, denke ich, immer ein Thema. Also die Leute wollen halt raus und wollen sich betätigen und wollen Natur wahrnehmen und erleben. Und ich finde, mit dem Bike kannst du das hervorragend machen.
Was war denn, weißt du noch, was so das teuerste Bike war, wo du mal drauf gesessen hast? Ist das so, oder was dir in Erinnerung geblieben ist, sagen wir es mal so, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, yo, oder darfst du das gar nicht sagen jetzt?
Nein, das darf ich. Na, ich darf alles sagen, wenn ich will. Okay. Nein, aber ich muss mich ja, da muss ich auch wieder, ist eigentlich total lustig, weil ich so ein bisschen immer, da kommt dann immer wieder der Motorradfahrer in mir hervor. Und ich vergleiche dann immer so ein bisschen die Preislandschaft von einem Motocross-Maschine oder von einem Enduro-Motorrad mit einem modernen Fahrrad. Und dann denke ich mir, puh, das ist aber jetzt brutal. Weil jetzt kannst du ja einfach 14.000 Euro für ein Fahrrad ausgeben, weil es Limited Edition whatever ist. Und das Motorrad, ich sage jetzt mal eine Top-KTM, Six Days, Enduro, whatever, auch super Ausstattung. Da bist du aber maximal bei 12. Und jetzt, dann fragst du dich natürlich, steht das noch im Verhältnis? Das eine ist eine Maschine, da funktioniert immer alles, da geht eigentlich nichts kaputt. Und das andere ist halt ein filigranes Gerät, was klar, der Leichtbau kostet Geld, aber ist natürlich auch deutlich anfälliger, ne, das Ganze. Also, keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn mir jetzt einer diese Frage stellt, du, was würdest du dir kaufen? Und dann würde ich mich, glaube ich, in diesem Mid-Price-Segment ansiedeln. Also, ich sehe mich bei so einem Rad um die 5.000 Euro. Ich glaube, dass man da sehr viel Rad für sein Geld bekommt und das auch völlig ausreicht für das, was ich jetzt mache. Klar, wenn jetzt einer sagt, ich muss aber, ich will die Transalp gewinnen oder ich will, aber da reden wir dann ja auch wieder über, das sind ja auch nicht die Leute, die sich so ein Fahrrad kaufen. Weißt du, das ist ja das andere.
Ja, die bekommst dann, ne? Ja, genau.
Die sind in einem Team, die sind schon lange, haben die schon investiert ins Training und die sind halt irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo sie so gut sind, dass die Leute sagen, hey, fahr doch das Rad, das ist super.
Also ich bin da auch absolut bei dir, Holger, was diese Preis-Range und das Verhältnis zu anderen Gegenständen des Alltags angeht, dass da das Ganze mittlerweile so ein bisschen entrückt erscheint. Und vor allen Dingen ist der Mountainbikesport ja inzwischen kein Sport mehr, der die breite Masse anspricht, sondern du musst schon ein gewisses Budget im Geldbeutel haben, weil die wirklich günstigen Einsteigerbikes, die gibt's ja, die auch was taugen, die gibt es einfach auch langsam nicht mehr. Du musst schon 3.000, 4.000, 5.000 Euro ausgeben, um einigermaßen vernünftiges Material zu haben, wo du auch in den Alpen ordentlichen Trail runterfahren kannst. Und wer kann das in der breiten Masse der Gesellschaft? Also ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Das hat sich in den letzten Jahren durch die fünfstelligen Preise, die aufgerufen werden, obwohl natürlich die technische Entwicklung auch immer weitergeht, ganz klar, aber es hat sich irgendwie aus dem Verhältnis geschoben.
Ja.
Und ich fahre, also ich als Breitensportler, als Freizeitsportler, der aus Spaß bei Mountainbike-Marathons oder auch mal beim Enduro-Rennen oder eben der Transalp an Start geht, der fährt nicht eine Minute schneller mit einem Rad, was 10.000 Euro kostet oder das für 5.000 Euro.
Ja,
und da stelle ich jetzt einfach mal. Ne?
Ja, ja.
Und da muss man natürlich selber auch entscheiden, was will ich investieren. Aber ich finde es schade, wenn dann vielleicht einer Lust hat oder auch der Nachwuchs Lust hat und die Eltern können es ihm aber nicht gewährleisten, weil es einfach nicht finanzierbar mehr ist. Ne?
Mhm. Ja, ja. Ja, das ist schon so. Also ich kann natürlich die Leute auch verstehen, die sagen, hey, weißt was, ich arbeite so viel, ich habe Bock, ich will so ein geiles Ding da haben und da habe ich, das gönne ich mir einfach, lasse ich mir raus. Kann ich auch nachvollziehen, spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Und aber dann, weil du jetzt gerade auch Nachwuchs sagst und ich habe aber schon auch das Gefühl, also wir waren da, als unsere so in dem Alter waren, da gab es echt, das hört sich total doof an, gell? Aber da gab es nichts, gell? Da gab es nur Mist. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich aber ich habe mit allen möglichen Leuten, ich kenne viele in der Branche, habe mit Product Managern gesprochen und da haben alle gesagt, na, kannst du vergessen. Verkaufst du nichts, keine Stückzahlen. Das Ding darf nicht mehr als 400 Euro kosten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber mit 400 Euro, das Ding wiegt ja dann so viel wie ein Bleihaufen und da können keine vernünftigen Bremsen, keine vernünftigen Reifen. Das funktioniert doch nicht irgendwie. Und jetzt bin ich wirklich heilfroh, dass mittlerweile da echt ein gutes Angebot gibt, auch für die Kids. Und wenn du warte mal in der letzten Zeit irgendwo im Bikepark da, so in Willingen oder in Winterberg. Ich war da diesen Sommer war ich beim Festival in Willingen und ich war völlig begeistert, wie viele Kids einfach so als kleine Kids-Gruppe auch unterwegs sind und mit was für einem Style und mit was für einem Können die da unterwegs sind. Also das Level in dieser jungen Generation ist so hoch, das ist Wahnsinn. Und das wird überhaupt nicht funktionieren, wenn die nur so Gartenstühle hätten. Also die brauchen einfach gutes Material und auch zu erschwinglichen Preisen. Und zum Beispiel V-Pace, Propane, die haben, finde ich, da echt einen guten Job gemacht. Ne? Die haben da auch gesehen, dass da eine Lücke ist und die haben halt einfach ein Produkt angeboten für, was auch jetzt gar nicht mal so teuer ist, was eben diese mountainbikenden Eltern anspricht, die sagen, du, ich gebe für mein Rad auch 6.000 Euro aus, dann muss der Kleine, der braucht auch eine gescheite Bremse, der braucht ein gutes Fahrwerk und das muss einfach funktionieren. Und über dieses Bewusstsein sind jetzt ja auch die großen Hersteller alle hergekommen und haben gesagt, ja klar, machen wir auch eins. Hier von Commensal gibt es eins, von Scott gibt es was Gutes, von Trek gibt es was. Also haben alle irgendwie, sind sie so ein bisschen wach geworden und aha, siehe da, auf einmal geht es doch auch nicht nur für 400 Euro, sondern auch für knapp 2.000 Euro oder 1.500 Euro oder sowas. Weißt du, das ist halt eine Price Range. Klar, das ist schon jetzt auch, wenn ich das meiner Mutter sage, Mama, der Junge braucht ein Rad für 2.000 Euro, dann sagt die,
Spinnst du? Da tut doch hier noch das Fahrrad mit dem Rücktritt, da muss doch noch gehen.
Ja, das ist wohl so, da hast du recht. Nein, das ist ja auch schön, dass das dann so in die richtige Richtung geht. Und ja.
Also ich kann dir da nur recht geben, meine Kids sind einen Tacken älter als deine und da gab es wirklich nichts. Also da konnte man nichts kaufen für normal Geld. Und da finde ich auch, dass da ein paar Firmen echt Druck gemacht haben, dass da was kommt. Und auch, man sieht auch wirklich auch hier bei uns in der Ecke so Enduro-Gruppen, 20-Jährige, die halt sich treffen und hier Radfahren viel. Ne? Das ist schon so. Ja. Also das passt, aber ich finde für die Racer, gerade für die Racer oder wenn ein vernünftiges Enduro-Rad haben wird, finde ich schon sehr teuer. Ne? Mhm. Aber gut.
Ja. Ja, wobei, also ich denke auch, was jetzt, also klar ist jetzt mal, ich glaube nächstes Jahr, dadurch, dass ja alles so ein bisschen verschoben und verworren war mit Corona und Lockdowns und hin und her und Liefersituationen, ich glaube, dass nächstes Jahr eigentlich für den Mountainbiker da draußen ein gutes Jahr wird, weil es da doch viel Räder am Markt geben wird und da wird, glaube ich, auch über den Preis relativ viel passieren. Also da wird, glaube ich, wird's einige günstige Fahrräder geben. Aber was zum Beispiel auch bei dem Kinderthema, weil da ist ja so oft die Argumentation, Mensch, die wachsen doch da so schnell raus, aber da ist auch ein echt gesunder Gebrauchtmarkt da, gell? Also kannst das Rad wirklich immer wieder gut weiterverkaufen oder eben auch selber schauen, hey, nächst größeres Ding, was nehme ich da?
Cool. T-Racer, ja. Haben wir noch was?
Ja, wenn ich die Zeit angucke, die ist recht weit fortgeschritten.
Ja.
Holger, man merkt, dass du nach all den Jahren, über 30 sind es mittlerweile, wo du im Mountainbike-Business bist, mit wirklich viel Herzblut dabei bist und einen unglaublich großen Erfahrungsschatz hast und ganz, ganz tolle Geschichten zur Transalp oder zum Mountainbikesport insgesamt auch erzählen kannst. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wir danken dir, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast, dem Reinhard und mir. Wünschen dir für die Rasenmäher und den weiteren Weg alles Gute und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr bei der Transalp spätestens in Bormio auf ein Getränk treffen werden und vielleicht das ein oder andere Anekdötchen noch austauschen können. Vielen Dank, dass du da bist, dass du da warst. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, dass ihr euch das angehört habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns entsprechend auf den gängigen Podcast-Portalen mit Likes versorgen würdet. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Coffee & Chainrings Kaffeekränzchen.
Super, tschüss. Vielen Dank. Ciao, schönen Abend allen.
Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.